Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf Textstellen in der Bibel und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam schauen wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Mein Name ist Johannes, herzliche Grüße. In dieser Woche sprechen wir mit dem Theologen Thomas Söding. Er ist katholischer Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Guten Tag, Professor Söding.
Ja, einen schönen guten Tag.
Als Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken sind Sie unmittelbar beteiligt an den Gesprächen zwischen dem ZDK und dem Vatikan. Wie dürfen wir uns das eigentlich vorstellen, wenn Sie in Rom sind und miteinander sprechen? Sitzt man da beim Papst im Büro oder wie geht das?
Also zunächst mal möchte ich sagen, dass wir mittelbar beteiligt sind. Also auf der einen Seite ist es so, dass wir als Zentralkomitee der deutschen Katholiken sehr daran interessiert sind, auch die Kontakte nach Rom zu pflegen. Uns ist enorm wichtig, dass wir Teil einer Weltkirche sind. Deswegen fahren wir als Präsidium regelmäßig nach Rom, um dort Gespräche zu führen. Zum einen mit den Dikasterien, also den Ministerien, wenn man so sagen darf, zum anderen aber auch mit den dort in Rom ansässigen internationalen Hilfsorganisationen. Das fand ich bei unserem letzten Besuch ganz besonders eindrucksvoll, weil es dort eine sehr klare Positionierung zu den Veränderungen im politischen Raum gegeben hat, nicht nur, aber auch der Vereinigten Staaten mit dramatischen Veränderungen, Notwendigkeiten, Resilienz neu zu organisieren. Im Moment schafft es Rom nicht, das Synodalpräsidium, in dem ja Bischofskonferenz und ZDK gleichermaßen vertreten sind, zusammen einzuladen. Wollen wir mal sehen, wann es dazu kommt. Das heißt also, die Gespräche, die jetzt wirklich geführt werden, um die Segensfeiern und um die Satzung der Synodalkonferenz und was dort zur Predigtordnung vorzutragen ist, das wird stellvertretend von den Bischöfen wahrgenommen und dann stehen wir im engen Austausch, sowohl was die Vorbereitung als auch was die Nachbereitung anbelangt.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Papst Leo, nennen wir es außenpolitisch, wirklich großartige Politik macht, auch als Widerpart jetzt mit der Enzyklika gegenüber Silicon Valley, KI, auch als Widerpart zu Trump und seiner Regierung. Aber kircheninnenpolitisch neigt man doch dazu, in Deutschland immer wieder zu seufzen, wenn man zum Beispiel das jetzt kürzliche Papier liest, dass Frauen nicht in der Kirche während der Messe predigen dürfen. Geht es Ihnen da ähnlich?
Ja, Männer auch nicht, sofern sie nicht geweiht sind. Ja. Das ist ja sozusagen die Pointe. Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Ich durfte mal und dann wieder nicht. Und dann durfte ich zwischendurch mal, weil der Pastor krank war und die Aushilfe kein Deutsch konnte und dann wieder nicht und so weiter. Das ist ein bisschen hin und her. Mich irritiert, wie formal eine solche Antwort aussieht, wie wenig die pastoralen Möglichkeiten genutzt werden, die wir hier in Deutschland tatsächlich haben. Wenn jetzt tatsächlich, und da sind wir uns ja einig, die Verkündigung des Evangeliums an erster Stelle aller synodalen Reformüberlegungen stehen soll, dann möchte man doch auch gerne, dass die Stimme des Evangeliums und der Evangeliumsverkündigung auch dort deutlich wird, wo eben halt die meisten Gläubigen zusammenkommen am Sonntag. Und dass das jetzt wiederum nicht möglich sein soll, das halte ich für ein sozusagen Rückfall in Positionen, die der katholischen Kirche in Deutschland nicht gut tun. Ich bin mal gespannt, wann mal auch aus Rom Ja gesagt wird. Also Ja zu Partizipation, Ja zur Verantwortung der katholischen Kirche in Deutschland, Ja zur Nutzung der Ressourcen, die wir hier in Deutschland haben, Ja auch zu, ich sage es jetzt mal bewusst, Möglichkeiten, die jetzt vielleicht zunächst ad experimentum geschaffen werden sollen. Die Weltsynode hatte ich anders in Erinnerung. Da sollten eigentlich solche Räume geöffnet werden. Wir warten noch darauf, dass das geschieht.
Aber die katholische Kirche wäre nicht katholische Kirche, wenn sie nicht vor Ort einige Tricks und Kniffe entwickeln würden, das zu umgehen. Ist doch eine tolle Idee, wenn ein Priester zusammen mit einer Frau eine Predigt zu zweit hält. Dann dürfte doch Rom nichts dagegen haben, weil ein Priester ja auch die Predigt hält.
Ja, hat auch nichts dagegen. Also wahrscheinlich wird die List der Vernunft und die List der Verantwortung jetzt gesucht werden. So kann man übrigens auch zwischen den Zeilen dieses Schreiben aus Rom lesen. Mein Herr Schröer, jetzt an einer Stelle sozusagen nochmal, also über diesen wichtigen Punkt hinaus geblickt. Ne? Die katholische Kirche ist eine, die wie viele Weltorganisationen derzeit zerrissen ist. Zerrissen zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen verschiedenen Überzeugungen. Aber anders als alle anderen Weltgemeinschaften will die katholische Kirche zusammenhalten. Und dieses Zusammenhalten, das setzt jetzt zweierlei voraus. Zum einen, dass man sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Und das Wesentliche zum Beispiel am Sonntag ist für mich die öffentliche Verkündigung des Evangeliums und die sinnstiftende Auslegung dieses Evangeliums. Und alles andere, was sozusagen gerne aus kulturkämpferischen Aspekten heraus in den Vordergrund gerückt wird, das möchte ich gerne eher beiseite gerückt haben. Das sehen natürlich dann genau die Verfechter dieser Position anders. Darüber muss man dann in Streit gehen. Mich hat schon bei Father Bob, also bei Robert Prevost, dem früheren Präfekten des Bischofsdikasteriums, also dem heutigen Papst Leo XIV., beeindruckt, positiv beeindruckt, dass er auf der Weltsynode schon diese Basics, diese zentralen einheitsstiftenden Momente in den Vordergrund gerückt hat. Und das hoffe ich auch, dass er bei den Zeichen, die er für innerkirchlich markante Synodalität noch setzen muss, bei dieser Linie bleibt.
Aber wie lange, frage ich jetzt mal etwas provokant, wie lange wird die katholische Kirche das noch durchhalten, dass sie die Hälfte der Menschheit, nämlich alle Frauen, von den wichtigsten Ämtern ausspart? Schließlich ist es der anglikanischen Kirche auch gelungen, Frauen als Bischöfinnen zu ernennen, ohne dass sie
Ja.
zerbrochen ist.
Problem, lieber Herr Schröer, ist jetzt nur, dass die Anglican Community an solchen Fragen gegenwärtig zu zerbrechen droht. Was nicht bedeutet, dass ich damit rechtfertigen möchte, diesen restriktiven Kurs, der in der katholischen Kirche noch einmal stark gemacht worden ist. Das habe ich ja auch auf dem synodalen Weg in Deutschland reflektiert, kritisiert, angefragt. Bislang keine Antwort auf diese Anfrage bekommen. Ich nehme mal nur als ein Teilthema die Öffnung des sakramentalen Diakonates für Frauen. Das sollte ja auch auf der Weltsynode in Rom von der Tagesordnung genommen werden. Das ist nicht gelungen. Es gab sozusagen Grummeln, wenn nicht Empörung im Raum, ob dieser Restriktion, jetzt hat man so eine salvatorische Klausel, das heißt hier klaffen schlicht und ergreifend sozusagen überkommene Tradition und notwendige Innovationen auseinander. Und das ist für mich nur pars pro toto. Die katholische Kirche in Deutschland ist die erste, die auch mit der erforderlichen bischöflichen Zweidrittelmehrheit für die wohlwollende Prüfung der Frage in Rom votiert hat. Sie ist aber auch bislang die einzige Bischofskonferenz, die das gemacht hat. Also ist klar, was ansteht, internationale Vernetzung und möglichst nicht unter dem Vorzeichen, dass jetzt irgendwelche Notorganisationen, Notregelungen erfunden werden sollen, sondern dass einfach die Potenziale genutzt werden, dass die Rechte anerkannt werden. Also diesen Switch, den hat die katholische Kirche jedenfalls aus der vatikanischen Perspektive heraus bislang noch nicht geschafft.
Aber Professor Söding, wir bleiben zuversichtlich. Es geht weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal auf stürmische See, auf hohe See, auf schweren Sturm. Das Tagesevangelium von heute, Dienstag, den 30. Juni.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See ein gewaltiger Sturm, so dass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger zu ihm und weckten ihn. Sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten: Was für einer ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen?
Soweit das Tagesevangelium. Wir sind verbunden mit Professor Thomas Söding. Ja, dieser Sturm auf hoher See, wofür steht der denn?
Ja, der steht ein Bild, der steht als Bild für genau diejenigen Erschütterungen, in denen wir gegenwärtig sind. Dieses alte Bild vom Schiff der Kirche ist durch diesen Text, diese Erzählung, die ja fast wie ein Gleichnis ist, geprägt. Auf hoher See, ja, das weiß man, also auf dem See Genezareth kann es schon stürmisch sein und kann es auch Wellengang geben, aber selbstverständlich geht es hier nicht um ein historisches Naturbild, sondern es geht um ein Symbolbild. Auf wen kann sich die Jüngergemeinschaft verlassen? Und die Antwort dieser Geschichte lautet: auf Gott, auf Jesus, nicht auf die Holzkonstruktion dieses Bootes und nicht auf den See selbst. Und mag es noch so stürmisch sein, da gibt es eben halt doch den einen und nur denen, der hilft. Von daher ist diese Geschichte faszinierend bis heute.
Aber ich verlasse mich eher auf die Holzkonstruktion des Bootes. Also ich hätte ein bisschen Schiss, wenn ich mich da in so hoher See begeben würde und nicht die Ruder auspacke und selbst etwas tue, um dem Schiff über Wasser zu bleiben.
Herr Schröder, das geht mir ja auch so. Aber warum? Weil wir halt kleingläubig sind. Und das ist, möchte Ihnen nicht zu nahe treten, ich selber bin es. Das ist so ein Stichwort Kleinglaube, das ich fantastisch finde, im Matthäusevangelium betont, so stark wie in keinem anderen Evangelium. Kleinglaube ist der Glaube, der glauben will, aber immer wieder nicht kann. Der sich aber auch nicht in dieses Nicht-Können sozusagen flüchtet und dann sagt: Lieber Gott, du musst halt machen. Sondern der die eigene Schwäche bekennt und auf die Stärkung Gottes hofft und von daher selbstverständlich dieses Boot nicht aufgibt, aber eben halt auch weiß, dass letztendlich nicht die eigenen Konstruktionen tragen können, sondern dass in allen konstruktiven Schwächen es einen Starken gibt, das ist Gott. Und wenn man als kleingläubiger Mensch auf Gott glaubt, dann wird man nicht gleich großgläubig, aber man kann eben halt die Hilfe Gottes erfahren.
Wäre es denn nicht schön, wenn wir heute auch so ein Jesuswunder erleben könnten? Das würde uns doch sehr erleichtern, an Jesus und an Gott und an die großen Zusammenhänge zu glauben.
Ja, ich vermute mal, dass wir solche Wunder tagtäglich erleben, aber eben halt auch nicht damit rechnen, dass es sie gibt und nach den Orten Ausschau halten. Mich hat immer beeindruckt, dass vom Altertum an diese Geschichte auch geistlich ausgelegt worden ist. Also es waren immer auch die Stürme in der eigenen Seele. Es waren immer auch die Konstruktionen der eigenen Identität, die angesprochen worden sind und in denen dann auch sozusagen Rettung möglich gewesen ist aus dieser Gefahr für Leib und Seele oder für Leib und Leben oder Gefahr für die Seele. Er stand auf, drohte den Winden und dem See, es trat völlige Stille ein. Ich glaube, dass viele Menschen so etwas schon mal erlebt haben. Natürlich nicht automatisch, aber schon so, dass es in der Krise die Lösung gegeben hat, dass eine stürmische Konstellation auch beendet gewesen ist und dass dann auch ein Friede hat eintreten können. Das wird allerdings nicht auf ewig sein, sondern es wird dann immer wieder diese stürmischen Herausforderungen geben. Und deswegen sind wir hier mit Matthäus fast noch am Anfang des Evangeliums, im Pendant zur Bergpredigt und noch nicht am Ende aller Zeiten in der Vollendung.
Das ist immer so der Schnittpunkt, also der Scheitelpunkt, zu erkennen, wo kann ich wie in der Krise etwas tun und wo sind meine Fähigkeiten begrenzt. So ähnlich hat das ja Helmut Schmidt auch schon formuliert, dass ich erkennen muss, wo sind meine Grenzen, aber wo kann ich auch noch richtig tätig werden, um etwas zu tun, um die Krise zu überwinden.
So ist das. Und jetzt aufpassen, dass eben halt das Handeln Gottes nicht als Alternative zum Handeln von Menschen betrachtet wird, sondern dass das jeweilige 100%-Prinzip herrscht. Also ganz Gott, ganz Mensch. Das ist ja gerade die Pointe des christlichen Evangeliums, dass Gott nicht die menschliche Freiheit auf die Seite stellen will und ersetzen will, sondern sie inspiriert und motiviert und transzendiert. Und in diesen Momenten, also Inspiration, Begeisterung durch Gott, Motivation, tatsächlicher Antrieb und Transzendenz, also Überschreiten der eigenen Möglichkeit, genau in diesen Dimensionen ereignet sich das, was Nachfolge Jesu heißt und dass Nachfolge Jesu auch für Menschen möglich ist, die klein gläubig sind, wie vielleicht am Ende alle Menschen, das erzählt Matthäus.
Vielen Dank. Das sagt Professor Thomas Söding, der Senior Professor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit ihm blicken wir in dieser Woche in die Bibel. Für heute herzlichen Dank und morgen geht es im Tagesevangelium tierisch zu. Ein rätselhafter Text, wie ich finde, von Dämonen, die in eine Schweineherde fahren. Ich bin gespannt, was Professor Söding dazu sagt. Ihnen und euch allen einen schönen Tag.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.